Projekte managen, strukturiert an einem Projekt arbeiten, einzelne Methoden des Projektmanagements beherrschen. Das sind wichtige Kompetenzen im Studium oder Beruf. Worauf kommt es dabei an? Was muss man unbedingt beachten? Was sind typische Fallstricke? Mit unserer Interviewreihe Your PM Knowledge geben wir Menschen ohne praktische Projekterfahrung oder solchen, die Projekte bislang eher intuitiv durchgeführt haben, einen Überblick. Mehrdimensional und natürlich auch subjektiv. Wie geht das, dieses Projektmanagement? Herzlich willkommen zum Podcast des Online-Kurses Your PM Knowledge der HAW Hamburg. Mein Name ist Christian Kreitschmann und bei mir zu Besuch ist heute Sebastian Bliesert. Hallo Sebastian.
Hallo Christian.
Ja, ich freue mich, dass wir uns heute digital hier vernetzt haben, um über das Thema Projektmanagement zu sprechen. Ich stelle dich mal kurz vor. Du bist seit 2018 bei der ITSM Group als Consultant, Coach und Trainer für Projektmanagement und agile Methoden tätig und dort als Teammanager für das gesamte Trainerteam. Du kannst auf 10 Jahre Erfahrung in Projekten, auch internationale, zurückgreifen, bist als Dozent für die Fernhochschule Wings tätig, im Bereich Wirtschaftsinformatik für Informationsmanagement und Projektmanagement und hast 15 Jahre als Trainer und Coach gearbeitet. Oder habe ich irgendwas vergessen? Das ist ja eine Riesenpalette. Mensch, du kennst dich offenbar sehr gut aus im Thema Projektmanagement.
Also ich hatte natürlich auch noch ein paar Stationen vor der ITSM Group. War dann Projektleiter beim öffentlichen IT-Dienstleister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Habe davor auch in der freien Wirtschaft Projekte geleitet. Und ich war noch bei der Bundeswehr. Habe dort militärische Projekte geleitet im IT-Bereich. War dort im Fernmeldebereich tätig und habe dort auch ausgebildet, unterrichtet. Und da bin ich auch das erste Mal auf Tuchfühlung mit so Lehrmethodiken, Didaktiken gekommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das Projekteleiten darüber hinaus hat mir auch viel Spaß gemacht. Und dann habe ich beides kombiniert und bin dann 2018 zur ITSM Group gekommen.
Deine Aufgabe besteht ja eigentlich darin, Leuten so einen kleinen Einstieg in das Thema Projektmanagement zu geben, vielleicht auch Leute dabei zu begleiten, die sich schon damit beschäftigen und die vielleicht auf Schwierigkeiten stoßen. Und du hast ja selber aber auch sehr viel Erfahrung schon durch deine eigenen Tätigkeiten. Jetzt würde ich mal fragen, so zur Arbeit als Projektleiter. Ein neues Projekt steht vor der Tür. Wie sieht so der typische Arbeitsalltag aus, wenn das Projekt gerade losgeht?
Also im Vorfeld werden ja schon mal die Rahmenbedingungen irgendwo ausgehandelt zwischen Vertrieb und Kunde und oder zwischen einem Unternehmen und dem Kunden. Ja, irgendein Kunde möchte was geliefert haben und der Lieferant setzt das dann in die Praxis um. Und dann wird das oft so in der Praxis dem Projektmanager vor die Füße geschmissen und gesagt, ja, hier mach mal. So, und das ist eben einerseits sehr schade, weil eben die Projektleiter manchmal relativ spät erst eingebunden werden in den Projektstart. Das heißt, die dürfen sich dann mit diesen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Ja, da wird Zeit vorgegeben, Budget vorgegeben und wahrscheinlich der Ressourcenansatz auch noch. Und nun muss man irgendwie schauen, wie man das Beste draus macht. Also wichtig ist natürlich hier, diese Rahmenbedingungen gründlich zu prüfen, ob die realistisch sind. Und sich dann mit entsprechenden Personen auch zusammenzusetzen, ja, mit den Stakeholdern, ja, was wollen die genau haben, aber auch mit dem Projektteam, was letztendlich das umsetzt und ob das Ganze überhaupt machbar ist unter diesen gegebenen Rahmenbedingungen, ne? Und dann, ja, versucht man das dann eben so bestmöglich durchzuführen. Also das Wichtige am Anfang beim Projektstart sind eben diese Gespräche.
Das ist ja auch generell, auch bei den agilen Methoden so, der Austausch der Teammitglieder untereinander, der Austausch mit dem Kunden hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Was sind in deinen Augen Fertigkeiten, die man für eine erfolgreiche Arbeit im Projektmanagement generell so benötigt?
Ja, also man braucht definitiv Menschenkenntnis. Ja, man muss gerade als Projektleiter kommunizieren können. Der Kunde sagt einem nicht alles. Ja, der setzt zum Beispiel Dinge voraus, die er im Produkt entdeckt. Haben möchte, aber erwähnt sie nicht explizit. Ja, wenn ich jetzt ein Auto gebaut haben möchte, sage ich jetzt nicht noch, das soll 4 Räder haben und ein Lenkrad. Das setze ich einfach voraus, ne? Und das ist aber teilweise auch gefährlich, dass eben, weil diese Dinge nicht explizit erwähnt wurden, verstehen wir es vielleicht nicht oder vergessen das sogar. Also Diese kommunikativen Fähigkeiten, Methodik, Didaktik, die sind sehr wichtig. Also ein Projektleiter ist schon jemand, der so eine gestandene Person sein sollte, sollte eine Reihe an Soft Skills mitbringen, präsentieren können, sprechen können. Ja, das ist so auf jeden Fall das Wichtigste.
Das heißt, gerade am Anfang auch schauen, dass man den Kunden richtig versteht. Vielleicht sieht man manchmal den Wald vor Bäumen nicht, weil man bestimmte Sachen als ganz selbstverständlich voraussetzt. Was sind sonst vielleicht noch Punkte, wo man eigentlich denkt, das muss doch jeder wissen, was aber ganz schnell sich mal einschleicht und wo man sich dann später drüber ärgern würde?
Was oft, ja, sag ich mal, nach hinten priorisiert wird, ist Risikomanagement. Ja, was könnte jetzt alles hier das Projektergebnis in Gefahr bringen? Ja, was kann alles passieren? Natürlich sollte man da auch ein bisschen realistisch denken, aber es ist wichtig, dass man Risiken identifiziert, ja, und schon mal sich geeignete Maßnahmen überlegt. Wir sehen es ja gerade aktuell in der Corona-Pandemie, wurden viele überrascht. Ja, eine Pandemie kann man nicht vorhersehen, ja, aber jetzt gerade das hat uns gelehrt, in Zukunft vielleicht auch mal sowas mit in Betracht zu ziehen. Und dann ist es wichtig, das auch nachzuhalten. Also nicht nur einmal am Anfang vom Projekt Risiken zu identifizieren, weil es können noch weitere Risiken während des Projektes auftreten. Ja, das ist so das, was oft ja sekundär behandelt wird. Und eine andere Sache sind zum Beispiel, dass man den Umfang, den Scope eines Projektes von vornherein begrenzt. Ja, oft ist es so, wir fangen an mit einem Projekt, wir haben alles geklärt mit dem Kunden, ja, wir haben den Umfang abgesteckt und dann nach 1, 2 Monaten, ach, könnt ihr mal noch das mit reinmachen und hier ist doch noch ein bisschen Geld übrig geblieben und macht doch noch mal bitte das und schon wird das Projekt immer größer, ja, dieser heimliche Projektzuwachs im Laufe der Zeit, das passiert auch schnell. Also da muss man wirklich gucken, ja, Änderungen sind okay, ja, sollen auch zugelassen werden, aber was jetzt den Umfang betrifft, immer mehr und trotzdem soll man die Zeit einhalten, das wird dann schwierig, ne? Also da muss man schon einen gemeinsamen Weg finden und eben auch sich oft zusammensetzen und das bewerten.
Ja, und vermutlich schon von Anfang an, richtig?
Genau, von Anfang an und dann konsequent, regelmäßig auch im Projekt immer wieder hervorrufen.
Ja, wenn wir auf den Anfang nochmal direkt schauen, ist in der Praxis, ist da überhaupt genügend Zeit für so eine Arbeitspakete? Also wirklich Auftragsklärung, Vorabstimmung oder sollte man sich in jedem Fall die Zeit dafür nehmen und das kommt halt leider manchmal auch zu kurz?
Genau, letzteres. Man sollte sich die Zeit dafür nehmen. Das muss ja jetzt auch nicht monatelang dauern. Ja, aber wenn man sich so 1, 2 Wochen Zeit nimmt, ja, zumindest sich mal intensiv mit dem Projektauftrag zu beschäftigen, dann kann man schon im Vorfeld viele Dinge klären und auch vielleicht viele Fehler vermeiden. Oft ist es so, dass das Projekt schon irgendwie gestartet ist. Ja, und dann kriegt der Projektleiter das, wie schon vorhin erwähnt, vor die Füße geworfen und muss dann irgendwie das Beste draus machen. Und das führt zu Frust, zu Demotivation. Ja, und von daher sollte man sich wirklich mal so 1, 2 Wochen Zeit nehmen vor dem Projekt und das nochmal genau analysieren, den Auftrag. Und wenn man dann schon feststellt, okay, das ist jetzt schon unrealistisch, dass wir das in der Zeit schaffen, dass man dann nochmal vielleicht in die Nachbesprechung geht und nochmal die Rahmenbedingungen verändert.
Und als ein Start zusammen mit dem Kunden, Kick-off-Meeting, das ist schon so ein Must-Have, oder?
Das ist ein Must-Have. Man muss nicht gleich alle Stakeholder und Projektmitarbeiter in ein Meeting zusammenpacken, sondern vielleicht erstmal auf übergeordneter Ebene mit den Auftraggebern, mit den wichtigsten Stakeholdern einmal das große Ganze besprechen. Wo soll die Reise überhaupt hingehen? Ja, und dann macht man mit seinem Projektteam intern nochmal heruntergebrochen, das ein weiteres Kickoff, wo man dann auch schon mal Arbeitspakete schnürt.
Und gibt es da bestimmte Techniken irgendwie, also zum Beispiel sich einen Steckbrief für ein Projekt irgendwie zu erstellen, irgendwas so ein bisschen einzudampfen? Gibt es da bestimmte Tricks, die du selbst vielleicht auch schon angewandt hast und die anderen weitergeben könntest?
Ja, also wir nutzen in unseren Projekten, und das habe ich auch schon gemacht, so eine Art Project Canvas oder so ein Project Vision Board, wo einmal das große Ganze visualisiert wird. Ja, wer sind die relevanten Stakeholder? Was sind die Ziele? Was sind die Risiken, Kriterien? Auch nur so mal so ein Business Case, das ist ja auch immer wichtig. Was ist eigentlich die geschäftliche Rechtfertigung des Ganzen? Was muss ich investieren und was habe ich hinterher als Nutzen raus? Weil Oft passiert es, dass man das große Ganze aus den Augen verliert. Man vertieft sich in seine Arbeit als Projektmitarbeiter und vergisst dann so, was passiert außen um mich herum. Ne? Und dann, also man sollte schon so ein Gefühl bei allen Beteiligten entwickeln, dass man Teil eines Ganzen ist. Ja, und dann dieses Project Vision Canvas ist eben sehr gut, um einmal das Gesamte darzustellen. Das sollte man auch transparent machen, dass man es nicht aus den Augen verliert. Ja, ruhig groß auf ein Plakat drucken und dann an die Wand hängen und dann vielleicht im Kickoff das auch gemeinsam erarbeiten mit Post-its, ja, mit vielleicht bei den Risiken, wenn man so ein Risikomanagement macht, eine Risikoanalyse, dass man da mit Post-its schon mal we die wesentlichen Risiken aufdeckt.
Das sind ja eigentlich jetzt auch schon Dinge, die dann den Übergang auch darstellen. Also wenn ich jetzt ein Projekt, ja, wenn ein Kickoff stattgefunden hat, es geht los, wir haben eine kleine Vision zusammen mit dem Kunden auch schon abgeklärt. Wie geht's weiter? Wie geht man denn bei der Planung eines Projekts eigentlich vor? Und was sind da so die typischen Szenarien?
Ja, also wichtig ist, dass man erstmal kennt, bis wann soll das fertig sein, also die Laufzeit des Projektes, und dann Zeit, also die Zeit absteckt, das Budget und mit dem vorhandenen Ressourceneinsatz einmal das Grobe klärt und dann die wichtigen Meilensteine. Bis wann möchte ich was erreicht haben im Projekt? Ja, wenn das Projekt mehrere Phasen hat, oft ist es so, man hat vielleicht eine Analysephase, wo man Anforderungen des Kunden aufnimmt. Ja, ich nenne mal als Beispiel so ein Infrastrukturprojekt. Der Kunde möchte neue IT-Infrastruktur haben. So, dann müssen wir erstmal analysieren, was hat er dann vor Ort für eine aktuelle Infrastruktur, was möchte er verbessert haben, sollen Sachen von der alten Struktur, also jetzt Software, was die benutzen da, Fachanwendungen, sollen die auf die neue Struktur migriert werden oder. Ja, also ich habe eine Analysephase und die muss ja irgendwo mal abgeschlossen sein, dass ich dann in die Konzeptionierung gehe. Dann wird die Hardware bestellt und bis wann muss die Hardware geliefert sein? Und dann der Umbau und der Rollout. Das sind dann weitere Phasen, ja, dass ich vielleicht einen Pilotkunden habe, wo ich das dann einmal ausrolle und wenn das funktioniert hat oder gut funktioniert hat, mache ich es in den anderen Bereichen genauso. Und so geht man vor, also wichtige Meilensteine. Und dann kann ich nachher, so bietet das zum Beispiel die PRINZ2-Projektmethode an, dass ich von Phase zu Phase im Detail plane. Ja, so dass ich erstmal einen Projektplan aufstelle, sage, wie viele Phasen soll das Projekt haben, die Meilensteine hinterlege und dann von Phase zu Phase plane.
Welche Bedeutung haben denn generell Projektstrukturpläne?
Projektstrukturpläne sorgen auf jeden Fall für eine geordnete Übersicht, was ist durch das Projekt zu liefern, was ist durch die eigenen Mitarbeiter zu liefern. Manchmal haben wir aber auch externe Lieferanten, die wir mit einbinden müssen. Ja, das heißt, wir selber können vielleicht ein Arbeitspaket nicht liefern, das lassen wir uns liefern. Und um einfach auch diese Abhängigkeiten darzustellen, wer macht was und was hat auf ein anderes Arbeitspaket für einen Einfluss, um das zu visualisieren und vielleicht auch hier Risiken erkennen zu können, ist das auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ne? Gerade bei externen Lieferanten müssen wir bedenken, ja, die können parallel arbeiten zu unserem Tagesgeschäft. Aber da können auch mal Lieferverzögerungen entstehen, die Auswirkungen aufs Projekt haben.
Das heißt, man muss sich schon angucken, auch mit wem man jetzt zusammenarbeitet und das entsprechend dann auch so ein bisschen berücksichtigen und sich da auch reinfühlen.
Genau. Daher ist es auch wichtig, dass man Erfahrungen stets und ständig dokumentiert. Ja, vielleicht, also so sollte ein Projektstart beginnen, dass man schaut, gab es so ein Projekt schon mal, so ein ähnliches? Wie war da die Struktur? Mit welchen Lieferanten wurde da zusammengearbeitet? Lief das gut? Lief das schlecht? Ja, und wenn das jetzt ein Projekt ist, was so noch nie stattfand, dann ist es ja auch umso wichtiger, diese Erfahrung einmal aufzuschreiben, dass eben diese Fehler, die man da vielleicht mal gemacht hat, oder diese schlechten Erfahrungen, die man gesammelt hat, dass die nicht nochmal passieren.
Was sind denn so typische Fehler oder so Anfängerfallstricke vielleicht, die passieren können?
Typische Fehler sind, dass ja zum Beispiel das Thema Risikomanagement, wenn ich es nochmal aufgreifen darf, nicht ausgiebig gemacht wurde oder bestimmte Maßnahmen für Risiken nicht sinnvoll waren, dass bei der Planung vielleicht hier und da ein Abstimmungsmeeting zu wenig war. Ja, man wertet ja nicht nur am Ende eines Projektes aus, sondern man sollte am Ende jeder Projektphase einmal auswerten, dass wir also auch während des Projektes schon irgendwo eine Chance haben, sich zu uns zu verbessern und dann natürlich nachfolgend auch ja, die Kommunikation, dass man sich auch am Anfang so eine Kommunikationsmatrix aufstellt, wer kommuniziert mit wem, zu welchem Zweck und auf welchem Wege. Wenn sowas nicht stattfand, ist das natürlich auch eine Erkenntnis, wird auch zu wenig gemacht. Ja, da kriegen ja, die ganzen Beteiligten, die Mitarbeiter kriegen Rollen aufgedrückt, ohne die verstanden zu haben. Ja, das ist auch oft eine Erfahrung, die man in der Praxis macht. Es werden Rollen verteilt, aber so wirklich erklärt werden diese nicht, beziehungsweise so richtig gelebt werden die dann entsprechend auch nicht. Das heißt, dass man wirklich am Anfang sagt, wer ist für was zuständig, das auch schriftlich fixiert und auch transparent macht. Das heißt, dass man auch im Nachhinein nochmal schauen kann, Mensch, ich bin jetzt hier eine Projektunterstützung, was sind denn so meine Aufgaben? Dass man das nochmal nachlesen kann. Ja, das sind auch so typische Fehler, die gemacht werden, dass eben diese Rollen nicht verständlich genug definiert werden.
Das heißt wirklich transparentes Zusammenarbeiten. Jeder sollte seine Rolle kennen. Sie ist auch nachvollziehbar. Man hat sich darüber ausgetauscht. Und für die Leute, die dann vielleicht auch so Probleme lösen und dergleichen, dass dann einfach klar ist, wer ist denn jetzt hier wofür eigentlich Ansprechpartner.
Genau, das ist sehr wichtig.
Und wie ist das, wenn man jetzt so einen Kunden betreut? Bekommt man da immer die Informationen, die man braucht?
Ja, man bekommt nicht alles gesagt. Man muss viel erfragen. Gerade das, was ich auch gesagt hatte, dass man eben, dass der Kunde vieles voraussetzt, aber und dadurch explizit nicht erwähnt. Also Stakeholder Management ist ja ein sehr wichtiger Part des Projektmanagers, dass man da sich über die Anforderungen genau vergewissert, dass man sie auch verstanden hat. Was meinte der Kunde damit wirklich? Und ja, oft ist es so, dass wenn verschiedene Fachbereiche, verschiedene Stakeholder im Projekt die Anforderungen geben, dann kriege ich den einmal nicht erreicht. Ja, dann ist er im Urlaub oder ja, und das ist halt, ja, also das, man muss erstmal dieses Bewusstsein auch bei den Stakeholdern vielleicht schaffen. Hier, ihr wünscht ein Projekt, ihr möchtet etwas geliefert haben, und wir brauchen euch als Mitwirker, weil wir dann die Anforderungen ja umsetzen wollen und wir wollen es ja möglichst perfekt machen. Ja, dann, sonst ist das Geschrei hinterher eben umso größer, ne? Also, ja, diese Kommunikation mit Stakeholdern, die müssen die Kunden auch erstmal selber lernen, und sich da einfuchsen. Das ist ja gerade im agilen Bereich, wird ja noch wesentlich öfter kommuniziert. Ja, und das auch regelmäßig. Aber auch in klassischen Projekten sollte ich so eine Feedback-Zyklen implementieren. Ja, das gibt auch nicht jede Projektmanagement-Methode her. Scrum gibt es zum Beispiel her, dass ich halt alle 2 Wochen, wenn ein Sprint 2 Wochen geht, lade ich den Stakeholder ein und der möchte bitte Feedback geben zu dem Produkt. Ja, und das ist auch für den Kunden eine Umstellung. Oh, jetzt muss ich hier alle 2 Wochen Feedback geben, aber die Akzeptanz wird schnell da sein, weil sie sehen auch alle 2 Wochen etwas vom Produkt und nicht erst nach einem halben Jahr.
Ich denke auch, das ist natürlich eine große Chance, wenn man das im dynamischen Umfeld einfach miteinander viel abspricht und dann entsprechend anpassen kann, heißt natürlich aber auch mehr Aufwand. Im klassischen Projektmanagement würde man ja eher sagen, die Fäden laufen alle bei der Projektleitung zusammen. Da könnte man vielleicht kritisch sagen, das ist vielleicht schon zu viel. Da ist auch der Vorteil bei agilem Zusammenarbeiten, dass man eine Rolle in mehrere Parts, in mehrere Rollen aufbricht. Welche Aufgabe hat denn deiner Meinung nach, deiner Einschätzung nach die Projektleitung jetzt, was so die Planung und Terminierung, den Überblick und den Austausch mit dem Kunden behalten, was sind so die wichtigsten Aufgaben, die wirklich bei der Projektleitung und nicht beim Kunden liegen?
Ja, also Projektleitung, das ist damit ist hauptsächlich die Durchführungsverantwortung gemeint. Das heißt, dass hier alles in Time, Quality und Budget geliefert wird. Ja, also dass die Rahmenbedingungen getrackt werden. Also diese regelmäßige Fortschrittskontrolle, das Controlling. Wo wollten wir eigentlich stehen und wo stehen wir jetzt gerade wirklich? Das ist das eine. Und dann natürlich eben entsprechend Maßnahmen einzuleiten, wenn wir jetzt hinter der Zeit sind oder über dem Budget schon drüber sind, was kalkuliert wurde, dass diese Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden. Ja, dann so natürlich die Status-Meetings organisieren, dann reporten an die darüber liegende Ebene, an ein Steering-Komitee zum Beispiel. Also das ganze Reporting, dann ja, Stakeholder-Management, Kommunikation, Arbeitspakete verteilen und auch wieder einsammeln an die Teamebene. Das sind so die typischen Aufgaben. Ja. Aber er hat in erster Linie eine Durchführungsverantwortung, keine Ergebnisverantwortung. Dafür ist die darüberliegende Ebene zuständig. Und oft ist es in der Praxis aber so, wenn das Projekt eben nicht so gut läuft, dann ist immer der Projektmanager schuld oder Projektmanagerin, ja. Und aber die Verantwortung wird ja auch geteilt. Also das Steering-Komitee, was über dem Projekt sitzt, die haben eigentlich die Ergebnisverantwortung. Ne? Und klar, delegieren die viel an den Projektleiter, aber man kann ihm auch nicht immer alles ankreiden. Ne? Trotzdem ist es in der Praxis leider so. Und ja, aber das, was ich so genannt habe, sind so die typischen Aufgaben.
Ich habe von dir ein Statement hier auf dem Tisch liegen. In internationalen Projekten ist Projektmanagement erst einmal auch Projektmanagement. Es kommt aber ganz wesentlich auf Kommunikation an. Das würdest du ja voll unterschreiben. Kann das auch sein, dass Projekte tatsächlich daran scheitern, dass das nicht passiert ist?
Kann scheitern. Also das bei internationalen Projekten ist immer die Herausforderung, die gemeinsame Sprache. Oft wird dann Englisch genutzt, also in den Projekten, wo ich tätig war, international, das war die Ansprache halt Englisch, weil das eben jeder konnte. Und darauf muss man achten. Aber das ist jetzt eigentlich nicht schwierig. Aber sich ja an gewisse Zeiten zu halten, weil wir arbeiten standortübergreifend in verschiedenen Zeitzonen. Ja, ich habe da mit welchen aus Indien gearbeitet. Da muss man natürlich den Zeitsprung beachten. Dann ist es bei mir morgens und bei denen ist es schon nachmittags und andersrum genauso, dass man da so gerade diese Status-Meetings, dass man da mehr Zeitpunkte findet, die für alle stimmend sind, passig sind. Und ja, und auch wie in innerdeutschen Projekten Kommunikation das A und O, dass man halt eben nicht aneinander vorbeiredet. Und oft ist es auch so, über Mails und schriftlichen Verkehr kommt auch manchmal was falsch rüber. Ja, dann sage ich immer, nimm doch einfach mal den Hörer in die Hand, ja, besprich das so auf der Tonspur. Weil man kann auch viel reininterpretieren in gewisse Mails, gerade wenn es eine andere Sprache ist. Gerade das Englische, da steht ein Wort für mehrere Bedeutungen. Ja? Und um das einfach zu verstehen, sollte man dann doch lieber hier Telefon oder auch virtuelle Meetings mit, dass man sich auch mal sieht, ja, dass da eben die Distanz, die ja sowieso schon in Projekten da ist, wo alle verstreut sind und virtuell arbeiten, dass die wenigstens ein bisschen eingedämmt ist. Ja, dass man auch so ein bisschen Mimik, Gestik mitbekommt. Und ja, das ist halt sehr wichtig.
Fallen dir weitere Beispiele ein, vielleicht auch was so die Zusammenarbeit der Teams untereinander oder vielleicht auch die Abstimmungsebene mit Auftraggebenden angeht?
Ja, also kommt es auch manchmal auf die Toolauswahl drauf an. Das heißt, über welches Tool kommunizieren wir und legen wir unsere Dokumente ab. Da gibt es ja je nach Vorgehen, ich sage mal, bei Scrum wird gerne das Jira genutzt, weil man dort das gesamte Projekt tracken kann. Man sieht die Arbeitspakete, man sieht die Burndown-Charts, das heißt, man kann den Fortschritt sehen, man kann sich verschiedene Dashboards zusammenklicken. Also die Toolauswahl macht schon sehr viel aus, weil man kann eben nicht analog zusammenarbeiten, weil man verstreut sitzt. Und dass sich auf ein gemeinsames Reporting-Verständnis geeinigt wird, ja, wie möchten die Auftraggebenden abgeholt werden? Ja, und wer ist der Teilnehmerkreis? Und ja, das ist halt da so das Wichtigste.
Jetzt hast du schon von Tools auch gesprochen und da entwickelt sich das ja auch ständig weiter. Manche Sachen kann man aber auch sagen, sind einfach der Klassiker. Ein Post-it an der Wand oder ein digitales Board, das kommt von der Funktion eigentlich aufs Gleiche hinaus. Man kann damit markieren, wie der Stand von etwas ist. Wenn man sich jetzt generell im Studium zum Beispiel mit Projektmanagement oder Projektmanagement-Methoden befasst, was sind denn so die aktuellen Trends oder Neuerungen, die man jetzt gerade im Blick behalten sollte? Also vielleicht Themen, die gerade aufkommen oder die gerade in Diskussion sind.
Ja, also gerade aktuell, und das erfahre ich auch durch die Teilnehmer so in meinen Schulungen, wird Microsoft Teams sehr häufig benutzt für die Zusammenarbeit. Teams selber ist ja jetzt auch dabei, sich zu erweitern. Was man daher auch machen kann, ist diese durch den Microsoft Planner auch so Kanban-Boards einrichten. Ja, aber ich finde so speziell in Projekten und so, man kann es für ein virtuelles Meeting nutzen, aber auch da stößt irgendwann Teams an seine Grenzen. Da gibt es dann weitaus bessere. Es gibt den Team Foundation Server von Microsoft, es gibt Agile DevOps von Microsoft und eben von Atlassian gibt es Jira. Jira ist auch ein sehr beliebtes Tool, gerade in der agilen Welt. Und ja, das sind so Dinge, die ja häufig, also dadurch wird die virtuelle Zusammenarbeit auf jeden Fall gefördert, weil gerade jetzt durch Corona ist es eben nicht möglich, dass man immer an einem Ort zusammenkommt. Natürlich hat es viele Vorteile, wenn man zusammen in einem Raum an einem Board arbeiten kann. Ja, so ein Brainstorming zum Beispiel, das ist echt super und man kann sich unterhalten dabei. Und ja, das ist eben so, das, die Kollaboration vor Ort ist natürlich nochmal was anderes, aber es ist halt nicht immer möglich. Wir haben Teams, die verteilt sind über verschiedene Standorte, die können halt nicht jeden Tag zusammenkommen. Oder halt eben durch Corona ist es eben nicht möglich. Und da ist das Ausweichen auf Tools ja unausweichlich. Man kann aber auch vieles elektronisch besser darstellen. Es ist verfügbar jederzeit von überall. Man muss jetzt, wenn ich das an einem physischen Board mache, muss ich ja hinfahren, um das dort sehen zu können. Ja. Deshalb, also die Vorteile von elektronischen Tools, die werden immer deutlicher, gerade in der jetzigen Zeit, und finden dadurch auch immer mehr Akzeptanz.
Es hängt ja vielleicht auch so ein bisschen davon ab, ne, welches Tool man jetzt für welche Art von Projektmanagement einsetzen will. Welchen Trend siehst du denn generell im Projektmanagement? Was ist die Zukunft?
Also die Zukunft sehe ich klar in der Digitalisierung. Das heißt, dass Projekte immer mehr ja, virtuell aufgesetzt und durchgeführt werden. Das ist ja auch in der IT super möglich, in anderen Bereichen, in anderen Branchen natürlich nicht. Dann die Projektmanagement-Tools oder fangen wir mal bei den Methoden an. Ja, da ist ja PRINCE2 sehr beliebt als Projektmanagement-Methode. Dann als Ergänzung dazu eben Scrum, was dann in den agilen Bereich geht, wobei Scrum ja auch keine Projektmanagement-Methode ist, sondern eher ein agiles Vorgehen innerhalb eines Projektes. Das heißt, ich brauche ein Projektmanagement noch außen drum herum. PMI, also das Project Management Institute, das bietet ja auch Projektmanagement-Methoden an, wie das PMP, also das Project Management Professional, wo hier der Zertifizierungsweg allerdings sehr, sehr viel aufwendiger ist. Aber um in das Thema reinzukommen, ist PRINCE2 sehr beliebt, auch schon seit Jahren, weil es ist eben auch für Einsteiger geeignet. Also jemand, der noch gar nichts von Projektmanagement erfahren hat oder gehört hat, der kann hier mit dieser Methode super gut einsteigen und die deckt auch alles ab.
Würdest du denn sagen, dass es auch bestimmte Methoden gibt, die vielleicht im internationalen Kontext jetzt besser passen würden als vielleicht andere? Oder kommt es darauf gar nicht so sehr an, sondern auf ganz andere Dinge im internationalen Kontext?
Also im internationalen Kontext, wie mein Statement ja schon sagte, Projekt ist Projekt. Die Kultur ist eben eine andere, ne? Teilweise. Also ich finde, manchmal ist es in anderen Ländern einfacher, weil die Menschen dort viel offener sind, für gewisse Dinge, ja, was die Kommunikation betrifft, was aber auch Schwerpunkte betrifft, ja, worauf kommt es hier eigentlich an? Auch was Motivation betrifft, wie motiviert bin ich, hier in dieses Projekt mit einzusteigen und ranzugehen. Und ja, also das merkt man schon und da kommt es eben weniger auf die Methode an. Das ergeben ja auch Statistiken. Was ist schuld daran, dass ein Projekt scheitert? Und das ist auf dem letzten Platz ist dann die Methode, weil eher ist es so, dass eine Methode falsch angewendet wird oder nur halbherzig. Man nimmt sich nur so die Rosinen pickt man sich raus. Ne? Auch hier bei Scrum, da arbeitet man ja mit so einem Sprint-Backlog, mit so einem Kanban-Board. Ja, dann nehme ich halt nur das. So, und das ist aber dann noch nicht Scrum. Ja, wir machen jetzt ein Daily. Und ja, dann ist das ja auch schon fast Scrum. Das ist eben das, ja, da fehlt dann einfach das Verständnis und dieses Cherry-Picking, wie ich es auch immer gerne nenne. Also das halbherzige Anwenden von Methoden führt natürlich dazu, dass dann die Projekte nicht gut laufen. Also wenn, dann sollte man sie konsequent umsetzen. Also es ist weniger ein Methodenproblem, sondern eher ein Verständnisproblem.
Ja, und vermutlich auch, du hast es ja auch schon angesprochen, es gibt da einfach ganz, ganz andere Punkte, dass sich einfach ja die Sprache anders verhält, dass man wirklich wissen muss, auf welche Art und Weise gehen die Menschen im anderen Land an solche Dinge heran. Vielleicht ist es einfach auch so, dass die Projektmanager selber ihre Rolle in Ländern ganz unterschiedlich verstehen. Hast du da vielleicht noch ein, zwei Erfahrungen, wo du wirklich sagst, Mensch, da habe ich aber damals was gelernt, das war im internationalen Kontext wirklich lehrreich für mich.
Was ich gelernt habe, also ich war dort hauptsächlich Teilprojektleiter, also es gab noch einen Projektleiter oben drüber, aber ich war für den deutschen Bereich quasi zuständig. Es war ein Projekt, was noch Japan mit drin hatte, Indien und ja, ich sag mal so, wir hatten uns auf Englisch geeinigt, aber jeder spricht ja unterschiedlich Englisch gut, ne? Also man musste viel nachhaken und es kommt hier wirklich noch mehr auf die Kommunikation drauf an. Ja, was hast du denn damit gemeint, was du hier geschrieben hast? Ja, und da wirklich einfach einen Hörer in die Hand nehmen, das habe ich gelernt. Also mit hin und her schreiben, E-Mails hin und her schreiben, dieses Ping-Pong, ja, das führt dann auch zu nichts. Und dann ist es, wie gesagt, durch die Zeitzonen muss man es eben akzeptieren, dass jemand auch mal nicht erreichbar ist. Was ja in der Praxis jetzt oft gemacht wird, ist dieses Follow-the-Sun-Prinzip. Kennst du das?
Nee, das habe ich noch nicht gehört.
Follow-the-Sun heißt, ja, wenn man so ein internationales Projekt über mehrere Zeitzonen aufsetzt, kann es eigentlich stetig weiterlaufen. Die einen arbeiten dann von 8 Stunden lang, dann geht es ja nachher irgendwann in die nächste Zeitzone. Das heißt, die nächsten arbeiten an dem Projekt weiter, sodass wirklich 24/7 an einem Projekt gearbeitet werden kann. Und wenn man das hinkriegt, ja, dann schafft man auch umso mehr. Ja, dann,
Ja. Ein Challenge aber auch, ne?
ja.
Kommunikative Challenge, wo diese digitalen Tools ja vielleicht auch wieder eine gute Hilfe sein können. Also
Genau.
einerseits direktes Kommunizieren, vielleicht einfach den Hörer nehmen, aber dazu parallel, wenn wir jetzt alle in unterschiedlichen Zeitzonen leben, natürlich auch irgendwie das Abbilden von Ergebnissen.
Genau, also einmal das Kommunizieren und dann auch das Dokumentieren. Ja, wenn ich jetzt ein Arbeitspaket weiterführe, was ein anderer angefangen hat, ja, wo ist er denn stehen geblieben? Wo kann ich denn ansetzen? Ja, was hat er mir vielleicht noch für Hinweise mitgegeben? Und dass ich das so dann weiterleite an den nächsten. Da kann man so wie so einen Staffellauf quasi verstehen, ne? Das ist dieses Follow-the-Sun-Prinzip.
Lieber Sebastian, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Dies ist der Podcast zum Online-Kurs Your PM Knowledge der HAW Hamburg. Mein Name ist Christian Kreitschmann und ich war heute im Gespräch mit Sebastian Bliesert. Wir haben uns unterhalten über Projektmanagement, über die Unterschiede zwischen agilen und klassischen Methoden und Herausforderungen der Zusammenarbeit bei internationalen Projekten.